Jahren, als in den USA in einer kleineren Stadt ein junger Teenager schwer verunglückte. Er kam ins Krankenhaus und rang dort um sein Leben. Und in dieser Stadt gab es so ein Programm, dass auch Kinder, die länger im Spital liegen, unterrichtet werden sollen. Und sein Automatismus hat es ausgelöst, dass eine Lehrerin aufgeboten wurde, um diesen Jungen zu besuchen und mit ihm Unterricht zu machen. Sie war, hat diese Meldung bekommen, hat sich etwas vorbereitet, um mit einem jungen Teenager etwas Grammatikunterricht zu machen. Als sie dann in das Krankenzimmer kam, war sie völlig konsterniert. Sie erschrak über den Zustand dieses Jungen und dachte, ich bin völlig fehl am Platz. Aber weil sie ja diesen Auftrag hatte, mit ihm Unterricht zu machen, hat sie tatsächlich versucht, mit diesem schwer krank im Bett liegenden jungen Menschen ein paar Grammatikübungen zu machen. Hat sich dabei fast verrückt gefühlt. Und am Ende dieses gescheiterten Versuchs ging sie völlig frustriert aus diesem Zimmer hinaus. Nach Hause fragte sich, was macht das für einen Sinn? Einige Tage später erhielt sie einen Anruf von der Pflegeleitung von dieser Abteilung. Und die Frau fragte sie sehr nervös, was haben Sie mit diesem Jungen gemacht? Und sie ging sofort in eine Verteidigungshaltung und hat gesagt, ich habe nur gemacht, was man mir aufgetragen hat. Und ich weiß, es war totaler Frust, es war Blödsinn, ich werde das nicht mehr machen. Und dann sagt die Frau an der anderen Seite, Sie, so meine ich das gar nicht. Seit Sie da waren, hat sich etwas dramatisch geändert im Leben dieses Jungen. Zuvor hatten wir den Eindruck, er hört auf zu kämpfen. Er lässt sich gehen und es geht ihm immer schlechter. Und seit Sie da waren, geht es ihm jeden Tag bedeutend besser. Sie haben dann nachgeforscht, was ist passiert mit diesem Jungen? Und als er dann sprechen konnte, hat er ihnen gesagt, wisst ihr was? Als in diesem Zustand, als ich so in diesem Zustand in meinem Bett lag und da eine Lehrerin kam, um mit mir Grammatikübungen zu machen, da habe ich gedacht, die haben echt noch Hoffnung für mich. Da muss es eine Hoffnung zu geben und deshalb lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Hoffnung verändert alles. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu der neuen Predigtreihe. David hat das schon etwas angedeutet. Sie besteht aus einem einzigen Wort und einem Satz. Und da stecken zwei Gedanken drin in dieser Predigtreihe. Eigentlich sollte sie mal Erneuerung heißen. Wir haben das dann gekürzt auf Neu. Erneuerung, aber nicht in dem Sinne, dass wir euch in den nächsten Wochen so 10 Tipps geben wollen, wie wird mein Leben neu? 10 Schritte, das gibt es ja ganz oft in den USA, how to. Die meisten so Ratgeberbücher fangen an mit dem Titel how to. Wir möchten euch nicht so 10 Schritte präsentieren, wie geht es, dass du Erneuerung erlebst, sondern der Gedanke war, es muss viel tiefer sein. Die Erneuerung geschieht immer aus der Begegnung mit Gott. Und mit was für einem Gott? Nämlich mit dem Gott der Hoffnung. Und deshalb heißt die Predigtreihe so neu. Das heißt erneuert werden durch die Begegnung mit dem Gott der Hoffnung. Ähnlich wie dieser verletzte Junge wird auch in unserem Leben diese Erneuerung, dieses Aufblühen stattfinden durch eine Begegnung, durch die Erfahrung, da gibt es einen, der hat Hoffnung für mich. Der ist Hoffnung für mich. Und ganz ähnlich möchte Gott auch dich und mich dazu benutzen, dass wir für andere Menschen so zu einer Inkarnation der Hoffnung werden, zu Hoffnungsträgern, dass wenn wir Menschen begegnen, dass sie spüren, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für mich. Und in diesem Sinn beginne ich mit einem zentralen Bibelvers, den wir auch über diese Themenreihe gestellt haben. Der steht in Römer 15, Vers 13. Paulus schreibt dort, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darüber wollen wir heute Morgen etwas nachdenken. Der Gott der Hoffnung. Nur schon dieser Begriff ist echt ein Wahnsinn, ein Brüller. Was heißt das? Wir lesen also leicht darüber hinweg, der Gott der Hoffnung. Das ist im Griechischen eine Genitivkonstruktion. Und das bedeutet nicht, der Gott der Hoffnung hat, sondern es bedeutet, der Gott der Hoffnung verkörpert. Theodor Rumpel hat sich sehr stark mit dieser Kasuslehre in der griechischen Sprache auseinandergesetzt. Und er sagt, bei diesem Genitiv fühlt jeder unmittelbar die gewaltige Kraft des Ausdrucks, das Großartige der Anschauung. Was will er damit sagen? Er sagt, der Paulus steht hier vor Gott und er ist überwältigt von dieser Eigenschaft Gottes, dass er Hoffnung verkörpert in seinem ganzen Wesen. Das kann man fast nicht in Worte fassen. Wenn man das in den verschiedenen Übersetzungen anschaut, dann stellt man fest, die Übersetzer ringen damit, diesen Begriff, den Gott der Hoffnung zu übersetzen. Hoffnung für alle schreibt, der Gott, der diese Hoffnung schenkt. Oder die neue Genfer Übersetzung schreibt, der Gott, die Quelle aller Hoffnung. Oder die Gute Nachricht Übersetzung, Gute Nachricht Bibel sagt, der Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet. Was macht unseren Gott zu einem Gott der Hoffnung? Nur so ein paar Streiflichter, ich kann da nicht tief drauf eingehen, soll uns nur ein bisschen anregen. Es geht ja nicht darum, heute Morgen irgendwelche Schritte zu entdecken, was muss ich machen, sondern es geht darum, diesem Gott zu begegnen. Wer ist dieser Gott der Hoffnung? Es ist der Gott, der alles weiß. Diese Allwissenheit Gottes ist ein Teil von dieser Eigenschaft, dass er Hoffnung ist. Ihm gehören alle Weisheit und Stärke. Er offenbart, was tief und verborgen ist, weiß er. Und er weiß, was in der Finsternis liegt, im Dunkeln, heißt es in Daniel 2, Vers 22. Er ist der Gott, der alles durchschaut, der alles durchblickt. Und das ist eine hoffnungsvolle Botschaft in unserer Zeit, weil wir Menschen gerade feststellen, wir haben den Eindruck, wir wissen unglaublich viel. Und ganz ehrlich gesagt, jetzt gibt es bestimmt nachher E-Mails an mich, aber wir wissen bis heute noch nicht hundertprozentig, ob diese Masken, die ihr alle anhabt, auch wirklich etwas nützen. Ludwig Hasler, ein Physiker und Philosoph, hat übrigens auch mal hier an der HSG als Dozent gearbeitet. Er hat in einem Neujahrsinterview gesagt, wir müssen wegkommen von diesem perversen Glauben, das Wesentliche zu wissen. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Wir leben in einer Galaxie mit 100 Milliarden Sternen. Das alles ist unvorstellbar. Jetzt kann man natürlich sagen, vor 13,8 Milliarden Jahren ist der Urknall passiert und seither stieben diese Brocken von Materie auseinander. Aber jeder, der schlau ist, fragt sich, wer hat denn geknallt und wozu? Und das sagt ein Mann, der jetzt nicht wirklich ein sehr christliches Bekenntnis sonst abgibt. Was wissen wir Menschen denn? Wir wissen sehr viel auf der anderen Seite und doch sehr wenig. Gott weiß alles. Das heißt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage meines Lebens waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139, Vers 16. Gott weiß alles über dich und mich, und zwar schon von Ewigkeit her bis in Ewigkeit. Seine Allwissenheit ist Hoffnung in all unserer Unwissenheit. Das zweite, seine Allmacht. Auch im Buch Daniel heißt es einen Vers vorher, 2. Daniel 2, Kapitel 1, Vers 21. Er ändert Zeit und Stunde. Krass. Gott hat den Zeiger der Weltuhr in der Hand. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein, auch wenn sie Donald Trump heißen. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Denn alles, was er sagt, das tut er auch, und was er verspricht, das hält er gewiss. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist allmächtig. Was er verspricht, das kann er auch tun, weil er die Macht dazu hat. Seine Allmacht ist unsere Hoffnung in all unserer Ohnmacht. Dann kann ich nicht auf all diese Wesenseigenschaften Gottes eingehen, aber seine Gerechtigkeit ist so ein anderer Punkt. Er selbst wird die Welt in Gerechtigkeit richten, wird den Völkern ein aufrichtiges und gerechtes Urteil sprechen, heißt es in Psalm 9, Vers 9. Seine Gerechtigkeit ist unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit mitten in einer Welt, wo wir alle auch immer wieder Ungerechtigkeit erleiden. Ich weiß nicht, was du gerade erlebst. Aber vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du wirklich total ungerecht behandelt wirst. Sei es von einem Chef oder Lehrer oder von jemandem aus deiner Familie oder Verwandtschaft. Und in dir sträubt sich alles. Und du denkst, gibt es denn nicht irgendwann eine Gerechtigkeit? Doch, die wird es geben. Seine Gerechtigkeit ist unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit. Und wir alle wissen, das ist auch ein Problem. Denn es ist ja nicht so, dass wir nur Ungerechtigkeit leiden, sondern dass wir selbst auch Ungerechtigkeit produzieren. Und deshalb der vierte Gedanke, seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes führt nicht dazu, nur dazu, dass wir Recht bekommen, sondern dass wir auch unser gerechtes Gericht bekommen. Und damit wäre das eigentlich kein Hoffnungsfaktor, sondern eher etwas sehr Bedrohliches. Aber Gott ist auch ein Gott der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit. So sehr hat er die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ich habe das gerade in meiner letzten Predigt gesagt, dieses Verlorenwerden bedeutet ja, in diesem Gericht verurteilt, verdammt zu werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. In dieser Liebe ist Jesus Christus am Kreuz für dich und mich gestorben. Seine Liebe und Gnade ist unsere Gewissheit und Hoffnung. Die Gewissheit der Vergebung und die Hoffnung auf das ewige Leben und vollkommene Wiederherstellung. Und das letzte, seine Lebenskraft, seine Auferstehungskraft. Was würde uns ein Gott nutzen, der in seinem Kampf gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Sünde stirbt und verliert? Die Wahrheit ist jedoch, dass nicht der Tod Jesus besiegt hat, sondern Jesus den Tod besiegte. Das Evangelium der ersten Christen, lest einmal die Apostelgeschichte, das ist hochfaszinierend. Das Evangelium der ersten Christen war vor allem eine Proklamation der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sieger über den Tod und damit hat er sich auch als Gott erwiesen. Gott ist ein Gott der Hoffnung, weil seine Lebenskraft den Tod besiegt hat. Seine Auferstehung, die Auferstehung von Jesus Christus, ist unsere Hoffnung über den Tod hinaus und zugleich die Zusage für die Fülle des Lebens. Also dieser Gott der Hoffnung, der ist von seinen Wesen und seinen Eigenschaften her Hoffnung für uns. Er verkörpert Hoffnung, weil es nichts in dieser Welt gibt, was er in seiner Weisheit nicht schon lange durchschaut hat. Weil es nichts in dieser Welt gibt, das er in seiner Allmacht nicht im Griff hätte. Weil es nichts in dieser Welt gibt, was sich dem Urteil seiner Gerechtigkeit entziehen kann. Und weil es nichts in dieser Welt gibt, das seine Liebe und Barmherzigkeit nicht überwinden und vergeben kann. Und weil es nichts in dieser Welt gibt, das stärker ist als die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Deshalb ist er ein Gott der Hoffnung, einzigartig. Und so sagt Paulus, der Gott der Hoffnung aber. Ich bin über dieses Wörtchen drüber gestolpert, das, vor allem der Luther hat das so übersetzt, bin extra im Griechischen nachschauen gegangen. Es steht tatsächlich da. Manchmal sind da irgendwelche Wörter noch eingefügt in deutschen Übersetzungen. Aber es steht tatsächlich da, dieses Aber. Ich habe mir überlegt, warum steht es da? Aber dieses Wort steht da, um einen Kontrast zu bilden. Dieser Gott der Hoffnung ist das große Aber. Dieses kleine Wörtchen steht dafür, dass Gott in krassem Kontrast steht zu dem, was wir in dieser Welt erfahren. Der Gott der Hoffnung steht in krassem Kontrast zu unserer Unwissenheit, zu unserer Ohnmacht, zu unserer Ungerechtigkeit, zu unserer Lieblosigkeit, zu unserer Schwachheit und zu unserer Vergänglichkeit. Dieser Gott der Hoffnung ist das große Aber gegen die Nöte und das Elend dieser Welt. Er selbst ist dieses Aber. Wer auf den Gott der Hoffnung vertraut, sagt Paulus, wird immer reicher werden an Hoffnung. Wer in der Gegenwart dieses Gottes ist und ihm begegnet, auf den schwappt Hoffnung über, wenn er sein Vertrauen auf diesen Gott setzt. Der Bibeltext geht weiter. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Lasse ich ein paar Sachen aus. Damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Wir alle kennen das Sprichwort dafür, dass es zitiert, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung im allgemeinen Sprachgebrauch von uns ist kein explizit christliches Phänomen. Viele Menschen hoffen auf die unterschiedlichsten Dinge. Die einen hoffen zurzeit, dass sie ihre Skiferien trotz dieser ganzen Geschichte trotzdem noch machen können. Die anderen hoffen, dass uns die Corona-Impfung aus dem Ausnahmezustand erlöst. Ich weiß nicht, ob ihr deutsches Fernsehen schaut, das hat mich echt fast umgehauen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben sie dort verkündigt, wir haben frohe Botschaft. Wir werden morgen mit dem Impfen beginnen. Sie hoffen, dass das nun alles ändern wird. Andere hoffen, dass sie in dieser und dieser Person den Partner fürs Leben gefunden haben. Menschen hoffen jeden Tag, den lieben langen Tag hoffen wir Menschen. Doch dieses Hoffen ist vielmehr ein Wünschen. Es hat keinen sicheren Grund und es gibt keine Gewissheit, dass diese Hoffnung auch wirklich in Erfüllung geht. Und da müssen wir die Hoffnung des christlichen Glaubens radikal davon unterscheiden. Wir haben eine ganz andere Hoffnung. Die Hoffnung, von der Paulus hier spricht, hat eine völlig andere Qualität. Die Hoffnung, von der er hier spricht, hat nämlich ein reales Fundament und ist deshalb laut dem Petrusbrief eine berechtigte Hoffnung. Zweitens, sie hat die hundertprozentige Zusage Gottes, dass sie sich erfüllen wird. Heißt das nun, dass alles, was Christen hoffen, in Erfüllung geht? Nein, eben nicht, weil wir Christen manchmal auch so hoffen, wie wir Menschen halt hoffen. Aber es gibt, ich möchte zumindest heute Morgen, drei zentrale Gegenstände der christlichen Hoffnung erläutern, die ein reales Fundament haben und die hundertprozentig so eintreffen werden, weil Gott es uns versprochen hat und weil Christus es erschaffen hat, geschaffen hat. Der Gegenstand unserer Hoffnung ist ein felsenfestes Versprechen Gottes. Das sind drei Dinge. Das erste, wir hoffen, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht enttäusche, weil das sind nicht so die Quick Wins, die wir gerne im Leben haben. So, morgen wird alles gut. Ich sage dir, in 5 Minuten bist du gesund. Das sind nicht diese Dinge, die ich dir jetzt sage. Wir hoffen auf die vollkommene Erlösung der Schöpfung. In Römer 8, Vers 20 bis 21 heißt es, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das ist Punkt 1 unserer zentralen Hoffnung als Kinder Gottes. Wir hoffen auf vollkommene Erlösung dieser Schöpfung. Liebe Leute, das ist eine hochaktuelle Botschaft in unsere Zeit hinein. Ich will mich nicht lächerlich machen über Greta und Klimawandel, aber aus theologischer Seite müssen wir ganz klar festhalten, wir werden diesen Planeten nicht retten durch Elektroautos. Ich sage nicht, dass wir nicht Verantwortung übernehmen sollen für diese Schöpfung. Ganz im Gegenteil, das ist Gottes Auftrag. Wir sind verantwortlich, wie wir uns in dieser Schöpfung verhalten, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber wir werden diese Schöpfung nicht erlösen. Diese Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Sie steht unter einem Fluch, der durch die Sünde auf diese Schöpfung kam. Das hört sich jetzt für gewisse Zuhörer oder Zuschauer hier total absurd an, aber es ist die Realität. Diese Schöpfung ist in einem fortlaufenden Prozess des Zerfalls, auch wenn sie immer wieder durch Entwicklungen der Erneuerung geht. Gott hat verheißen, dass er diese Schöpfung erlösen wird von der Vergänglichkeit. Das ist eine krasse Hoffnung. Ich glaube, dass wir, ich habe das auch in meiner letzten Predigt gesagt, wir können nicht mehr mit dem Thema Tod umgehen. Und übrigens, wer zurzeit Zeitung liest, der merkt, das ist zurzeit ein ganz großes Thema. Viele Philosophen werden in Zeitungen interviewt und es ist eine ganz zentrale Aussage. Wir haben den Tod verdrängt in unserer Gesellschaft. Wir können nicht mehr damit umgehen und wir können auch nicht mehr damit umgehen, weil wir keine Hoffnung über diesen Tod hinaus haben. Die Bibel sagt uns, Gott wird eines Tages uns erlösen von der Vergänglichkeit. Und da kommt jetzt der zweite Punkt zum Zug. Gleiches Kapitel im Römerbrief. Wir hoffen auf einen neuen Körper, der unvergänglich ist. Also nicht nur diese Schöpfung, sondern auch du und ich mit unserer Leiblichkeit, mit unserem Geschaffensein, mit einem Körper werden erneuert werden. Werden nicht einfach in der Ewigkeit als körperlose Seelen herumschwirren, sondern wir werden einen neuen Körper bekommen, der vollkommen ist. So heißt es in Römer 8, Vers 23, aber auch wir selbst, denen Gott bereits seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren, denn wir erwarten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Vielleicht fängst du dich jetzt an zu fragen, ja, was erzählt er da vorne? Was hat das für eine Relevanz für meine Situation? Wenn du gerade krank bist und man dir gesagt hat, dass du unheilbar krank bist, dann ist das doch hochrelevant. Wenn du so bist wie ich und bist 50 geworden und merkst, es geht nicht mehr aufwärts, sondern abwärts, dann ist das hochrelevant. Die Vergänglichkeit ist nicht das Ende. Und für die Menschen unter uns, und das ist ja auch ganz real, die an der Schwelle des Todes stehen, die nicht wissen, werde ich dieses Jahr 2021 noch unter den Lebenden bleiben oder werde ich in die Ewigkeit gehen? Für die ist das die beste Botschaft, die es gibt. Du gehst nicht einfach irgendwo in ein Nirvana, sondern du gehst dorthin, wo ein neuer Leib, ein neuer Körper, eine neue Schöpfung auf dich wartet und all das, was hier zwickt und wehtut und jemals in deinem Leben ein Problem war, vorbei ist. Das Dritte, wir hoffen auf die Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes. In Römer 6, Vers 5 heißt es, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, sind wir ihm gleich geworden in seinem Tod. So werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das eine ist, dass wir einen neuen Körper bekommen und das andere ist, dass dieser neue Körper in die Herrlichkeit Gottes eingetaucht ist. 1. Johannes 3, Vers 2 schreibt Johannes, meine Lieben, ihr seid schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Stell dir mal vor, dein Leben wird die Qualität des Lebens von Jesus Christus haben. Das ist nicht irgendwas völlig Abgespacedes, Unvorstellbares, sondern es heißt ja schon über das Leben Jesu auf dieser Erde, dass sein Leben voller Herrlichkeit war. Die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt, voller Gnade und Wahrheit. Dein und mein Leben wird eines Tages so sein. Kein Zoff mehr in der Ehe, in den Beziehungen. Du wirst sein in deinem ganzen Wesen wie Jesus Christus, obwohl du noch deine Persönlichkeit hast. Der Gegenstand unserer Hoffnung ist etwas völlig anderes als ein billiges Schulterklopfen, es wird schon alles gut werden. Christliche Hoffnung ist etwas völlig anderes als Optimismus. Christliche Hoffnung ist auch etwas anderes als Realitätsverleugnung oder Realitätsflucht. Christliche Hoffnung schaut der Realität geradeaus in die Augen, aber ohne von ihr überwältigt zu werden, weil sie weiß, Jesus Christus ist Sieger. Er wird der Vergänglichkeit dieser Schöpfung ein Ende setzen. Er wird der Vergänglichkeit meines Körpers ein Ende setzen. Und er wird dem Wesen meiner Sündhaftigkeit ein Ende setzen. Ich werde in meinem Wesen so werden, in meinen Wesenseigenschaften so werden wie Jesus. Was auch immer kommen mag, am Ende werden die Kinder Gottes erleben, dass die Weisheit, Allmacht, Gerechtigkeit, Liebe und Lebenskraft Gottes triumphiert. Und deshalb schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer Anker. Diese Hoffnung hat ein Fundament. Das hält wirklich. Und der Anker ist da, zum ein Boot sichern, auch wenn die Sturm und Wellen macht, was sie wollen. Mit diesem Anker hast du eine Gewissheit, eine Sicherheit. Das ist wie auch das Auge im Sturm. Und der Hebräerbrief sagt, dieser Anker ist verankert im Allerheiligsten, in Gott selbst. Im Gott der Hoffnung. Deshalb brauchen wir so dringend die Begegnung mit dem Gott der Hoffnung. Wir brauchen nicht so sehr How-to-Anleitungen. Wie kann ich mein Leben besser optimieren? Sondern wir brauchen die Begegnung mit diesem Gott. Von diesem Gott her, von dieser Begegnung verändert sich unser Leben. Das ist mein nächster Gedanke. Welche Auswirkungen hat denn diese Begegnung mit diesem Gott der Hoffnung. Das Erste, was uns Paulus hier sagt in diesem Text, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben. Wenn wir dem Gott der Hoffnung begegnen, dann kommen diese beiden Elemente in unser Leben hinein. Friede und Freude. Der Gott der Hoffnung bewahrt uns nicht vor Leid und Schmerz, aber er kann uns mitten in Leid und Schmerz Frieden schenken und Freude schenken. Derjenige, der das hier schreibt, hat das real in seinem Leben erlebt. Er schreibt in einige Briefe aus dem Gefängnis, zum Beispiel den Philipperbrief, wo er sagt, freut euch alle Zeit im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. In dem Moment sitzt Paulus im Gefängnis. Wir haben vorher gehört, dass Anbetung eine Entscheidung ist. Vor ganz vielen Jahren hörte ich mal einen Missionar sagen, Joy is a choice. Freude ist eine Entscheidung. Und sie beruht darauf, diesem Gott der Hoffnung zu begegnen und von ihm diese Freude zu empfangen. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Freude ist eine Energie, eine Kraft, die uns auch im Schweren immer wieder aufstehen lässt und weitergehen lässt. Friede und Freude helfen uns, geduldig zu sein. Und durch diese Geduld kommt Bewährung, sagt Paulus. Wisst ihr, was wir, jeder von uns, immer wieder am allernötigsten in unserem Leben brauchen? Ob wir in einem Krankenbett liegen, wie dieser Junge aus der Eingangsgeschichte, oder ob wir an unserem Schreibtisch sitzen und nicht mehr weiter wissen, oder ob wir in einer Ehekrise stecken, oder ob wir in sonst irgendeiner persönlichen Situation stecken, wo uns Hoffnungslosigkeit übermannt, dann brauchen wir die Begegnung mit dem Gott der Hoffnung. Er wird uns Friede und Freude bringen. Stell dir vor, genau das möchte Jesus. Wenn Gott dich einlädt, in der Bibel zu lesen, wenn Gott dich einlädt, still zu werden, dann will er nicht, dass du auf deiner To-Do-Liste einen Haken machen kannst, sondern er möchte er dir und mir begegnen als der Gott der Hoffnung. Dann kommt er an dein Bett oder an deinen Schreibtisch und sagt, hey, ich bin da, ich habe Hoffnung für dich. Ich bin Hoffnung für dich. Wenn wir anfangen, unseren Blick auf diesen Gott zu fokussieren, dann ist es ein Stück weit wie ein Automatismus, dass sich Friede und Freude einstellt. Solange du auf all die Hoffnungslosigkeit schaust, zieht dich das runter. Das Zweite, die Hoffnung führt zu einer Veränderung unseres Lebensstils. Johannes schreibt, und jeder, der solche Hoffnung hat auf ihn, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das ist ja ein heißes Thema heutzutage, das Thema Heiligung. Unser Leben zu reinigen von all dem, was Gott zuwider ist. Was nicht zum Wesen Gottes passt. Und viele Menschen haben den Eindruck, ah, jetzt muss ich das auch noch. Wisst ihr, wann immer wir so denken, heißt das, dass unser Leben nicht von der Hoffnung der Ewigkeit her gesteuert ist. Denn jeder, der seine Hoffnung dort in dieser Ewigkeit, in dieser Erlösung der Schöpfung, in dieser Erlösung des Leibes, in dieser Erlösung von der Sünde und in diesem ewigen mit Christus gemeinsam sein, verankert hat, der, sagt Johannes, der reinigt sich selbst, der will bereit sein für diesen Moment, dort Jesus Christus zu begegnen. Unsere Heiligung ist nicht etwas, was wir obendrauf auch noch machen müssen. Es ist eine logische Schlussfolgerung dessen, wofür wir bestimmt sind. Das Dritte, die Hoffnung macht uns mutig. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 12, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut. Und er meint damit die Verkündigung des Evangeliums. Diese Welt braucht dringend mutige Menschen. Menschen, die bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Und wisst ihr, was die Antriebskraft der ersten Christen war? Dass sie radikale Zeugen für Jesus Christus waren. Das war ihre Hoffnung. Das machte sie unglaublich mutig. Eins der wesentlichen Qualitätsmerkmale der ersten Christen war das, dass sie sich nicht fürchteten, für ihren Glauben zu sterben. Das ist krass. Aber Paulus sagt, dass Sterben für ihn ein Gewinn ist. Das ist absolut radikal. Und wir brauchen unbedingt wieder Menschen in unserer Gesellschaft, die diesen Mut haben, die Wahrheit des Evangeliums zu bezeugen und nicht das postmoderne Narrativ nachzuplappern. Viertens, die Hoffnung schafft neue Relationen im Leben. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, ich frage mich da immer, ob sich der Paulus hier vertan hat. Also, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, also ich habe noch nicht viel Bedrängnis mitgemacht im Verhältnis zu Paulus, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, es ist genug, schafft eine überaus, über alle Maßen gewichtige und ewige Herrlichkeit uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus sagt, wenn dein Blick im Gott der Hoffnung verankert ist, dann werden die Dinge, die hier in diesem Leben schwer sind, relativ klein im Verhältnis zu dieser wahnsinnig großen Herrlichkeit und zu diesem wahnsinnig großen Schatz, den Gott für uns bereithält. Wir sehen, die Begegnung mit dem Gott der Hoffnung, die ändert wirklich alles. Die ändert die Vorzeichen in unserem Leben. Und deshalb, ich sage es nochmal, ist es für uns Christen nicht so wichtig, möglichst viele How-to-Do-Anleitungen zu haben, wie ich etwas machen muss, sondern das Entscheidendste ist, dass wir diesem Gott der Hoffnung persönlich begegnen, dass wir ihn suchen, dass wir seine Nähe suchen, dass wir darum beten, Gott, begegne du mir heute in deinem Wort, offenbare dich mir. Denn letztendlich, und das ist mein letzter Gedanke, wie kommt denn diese Hoffnung in unser Leben? Paulus sagt, dass sie durch den Glauben in unser Leben kommt. Hier heißt es, erfülle euch aber mit aller Freude und Friede im Glauben und unten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Die Hoffnung, die Begegnung mit Gott führt zum Glauben, zum Vertrauen. Und dieses Vertrauen löst in unserem Leben Friede und Freude aus. Und dieses Vertrauen löst eine neue Hoffnung aus, die durch den Heiligen Geist in uns selbst gewirkt wird. Christliche Hoffnung ist nicht eine Technik positiven Denkens. Es ist kein Vorgang der Selbstmotivierung, sondern es ist das Resultat, dass wir schlicht und einfach Jesus Christus vertrauen. Ganz. Uns ganz auf ihn stützen. Wer das tut, dem verheißt Jesus Christus und auch das Wort Gottes, dass er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen wird. Und das hat wahnsinnig viel mit Erneuerung zu tun. Denn wenn ich durch diesen Glauben diese Kraft des Heiligen Geistes empfange, dann bleibt diese Hoffnung nicht nur ein theoretisches Fürwahrhalten, dass da irgendwann in der Zukunft etwas passieren wird, sondern dann wird die in mir real. Der Gott, der eines Tages die gesamte Schöpfung von der Vergänglichkeit erlösen kann, dessen Geist wohnt jetzt in mir und deshalb kann er heute und hier etwas in mir verändern. Und auch in dir. Deshalb kann Gott es schenken und das sollen wir erwarten und das ist ganz real, dass dieser Gott, der unseren Körper eines Tages komplett neu schaffen wird, auch jetzt bereits unseren Körper berühren kann und heilen kann. Also, versteht mich nicht falsch, die Hoffnung ist nicht nur etwas, was wir sagen, okay, das wird dann kommen und jetzt warten wir mal die ganze Zeit, sondern der Heilige Geist, diese Lebenskraft Gottes wirkt in uns und leitet uns durch unser Leben und beschenkt uns fortlaufend. Aber wir werden dabei erleben, dass nicht alle geheilt werden, dass nicht alle Probleme weggehen. Und doch erleben wir ganz oft, dass es geschieht, dass Gott die Kraft hat, es zu tun. Der Gott der Hoffnung vertröstet uns nicht nur auf eine Zukunft, sondern er lebt real in uns und verändert hier und heute unser Leben, unser Denken, unser Handeln. Und er hat auch die Kraft, uns von dieser Macht der Sünde zu befreien. Und das will er tun. Ja, wenn du jetzt gewartet hast, was ist der große Appell von dieser Predigt? Nur ein einziger. Ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr dem Gott der Hoffnung begegnest. Wenn möglich jeden Tag und wenn möglich jeden Tag mehrmals. Weil dieser Gott der Hoffnung wird dein Leben ändern. Er wird dich beflügeln, er wird dich befähigen, er wird dir Freude und Friede geben. Und ich glaube, das brauchen wir ganz besonders, wenn wir in dieses Jahr schauen. Amen.
Schön, dass du da bist und mit uns heute im Livestream Gottesdienst gefeiert hast. Am Ende von dem Gottesdienst möchten wir dir Gottes Segen wünschen für die neue Woche und dass du die Nähe von Gott wirklich in deinem Alltag erfahren darfst. Chile ist aber viel mehr als ein Gottesdienst oder eine Predigt. Chile bedeutet, dass wir unseren Glauben miteinander teilen und das die ganze Woche durch. Auf der Stammi-Webseite findest du viele Informationen, wie das in der Stammi die Woche durch geschieht. Wir haben ganz verschiedene Angebote für ganz verschiedene Altersklassen und auch verschiedene Arten von Angeboten. Beratungen, Glaubenskurs, Seminar, Kleingruppen. Du bist herzlich eingeladen, Teil von dem zu sein. Schau doch mal auf stammi.ch, es hat ganz sicher etwas für dich dabei. Vielleicht bist du heute das erste Mal bei einem Stammi-Livestream dabei gewesen. Vielleicht schaust du auch schon öfter in unsere Livestreams rein. Und vielleicht hast du nach so einem Gottesdienst mehr Fragen als Antworten. Und vielleicht möchtest du deine Fragen nachgehen, um Antworten zu finden. Wir möchten für dich da sein, nicht nur während dem Livestream, sondern auch danach. Du darfst gerne mit uns Kontakt aufnehmen, zum Beispiel über das Webformular auf der Stammi-Webseite stammi.ch. Oder du kannst in unserem Sekretariat anrufen und können so einen Kontakt herstellen. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Alle unsere Gemeindeglieder laden wir herzlich ein, Teilhaber zu sein. Mit der finanziellen Gabe kannst du die vielfältigen Angebote von der Stammi unterstützen. Das geht ganz einfach per Twint oder per Banküberweisung. Du siehst das gerade hier unten im Video eingeblendet. Alle, die in einer anderen Kirche zu Hause sind, die ermutigen wir, dort auch ihren finanziellen Beitrag zu leisten. Wir glauben, dass Gott es besonders segnet, wenn wir dort, wo er uns angestellt hat, treu sind in jeder Hinsicht, auch mit unseren Finanzen. Wir danken euch allen ganz herzlich.